In jedem Pub hat jemand gespielt und das waren Fulltime Musicians. Ne? Die haben für $100 am Abend halt fünfmal die Woche in verschiedenen Pubs in Vancouver gespielt. Und als 18-Jähriger denkst du, boah, das ist doch das Leben. Ja. Und deswegen dachte ich, das mache ich auch.
Der Pianist und Sänger Michael Kayshammer hat's gemacht und ist in Kanada mittlerweile ein großer Star mit ausverkauften Tourneen und eigener Kochshow im kanadischen Fernsehen. Mit 18 ist er mit seinen Eltern und seinem Bruder vom südbadischen Offenburg nach Kanada ausgewandert. Heimweh gab's nie. Michael Kayshammer hat gleich gespürt, dass Kanada seine wahre Heimat ist. Und das lag vor allem an der Musik. Wobei sein privates, sein Liebesglück hat er in Vancouver auch noch gefunden. Michael Kayshammer ist ein unheimlich sympathischer Mensch und er war ein richtig toller Gast. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Michael, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich mich auch. Schön, dich kennenzulernen.
Michael ist schon richtig, oder? Auf Michael würdest du noch reagieren, nehme ich an.
Vor allem, wenn es aus dem Mund meiner Mutter kommt, weil da kommt es immer noch so raus.
Tatsächlich?
Da bin ich Michi.
Michi sogar.
Seit ich mich dran erinnern kann.
Und aber Michael wahrscheinlich nur, wenn du was falsch gemacht hast.
Oder? Ja, aber da kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern. Na?
Weil du nie was falsch machst. Weil du ein braver Bub bist.
Genau, ein Bub.
Ein Bub.
Aber so die letzten 30 Jahre ist es jetzt Michael und da höre ich drauf.
Mhm. Und dann, jetzt kann man es ja, man kann es sehr schön kombinieren. Man kann sagen, Michael Kayshammer oder ja. So. Ist das die offizielle Anrede oder wie?
Also in Kanada ist natürlich Kayshammer nicht so ausgesprochen, ja, weil die wissen, die sagen Kayshammer.
Ja.
Und manches Mal, wenn ich Interviews hier mache oder irgendwo vorgestellt werde in Deutschland, kriegen die das von irgendeinem Clip von Kanada und dann probieren die es auch so nachzusprechen. Michael Kayshammer. Aber Michael Kayshammer ist, wie würdest du es sagen?
Ich würde es so sagen, Michael Kayshammer.
Ja, so heißt
hätte ich jetzt perfekt gesagt. Ja. Oder ich habe nur nicht, ob ich mich jetzt verkünsteln muss, Kayshammer oder so, dann wird es weg. Du bist in Offenburg groß geworden, ja, deshalb natürlich bist du jetzt hier auf Heimatbesuch und dann ist ja auch schön, wenn du gleich deine Mama ins Spiel gebracht hast, die dann Michi sagt und hoffentlich nicht so oft Michael in strengem Ton.
Nicht
dann,
mehr.
Ihr seid 1995 ausgewandert nach Kanada. Das finde ich eine wahnsinnig spannende Geschichte. Da warst du knapp 18.
Ja, genau.
Warum seid ihr ausgewandert? Wart ihr auf der Flucht? Nein.
Nicht so ganz. Also meine Oma ist mitgekommen auf diesen ersten Trip, den wir Mitte oder Anfang der 80er Jahre nach Kanada gemacht haben. Und die hatte einen alten Brief rausgeholt von ihren Cousins. Und ich weiß nicht, ob die auf der Flucht waren, aber auf jeden Fall mit der 40er Jahre sind die ausgewandert nach Kanada.
Während des Zweiten Weltkriegs oder während der Nazi-Zeit?
Zum Ende Zeit, Ende hin. Und dadurch, dann waren wir in Kanada auf Vancouver Island. Und Kanada ist ja riesig.
Ja.
Und auf Vancouver Island, ganz an der Westküste. Mein Vater wollte einfach, dass wir in Urlaub gehen. Er hatte dann einen alten Boss, einen alten Chef, der hatte da ein Haus.
Ja.
Und das haben wir gemietet. Und meine Oma und mein Opa kamen mit. Und dann hatte meine Oma diesen Brief und hat gesagt, ich habe noch diesen einen Brief, ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr mit dieser Familie. Vielleicht wohnen die ja irgendwo in der Nähe.
Mhm.
Und die lebten 10 Minuten weg von diesem Bed and Breakfast.
Ist nicht wahr.
So ein Zufall. Also, was ja eigentlich für kanadische Verhältnisse Nachbar,
basically. Ja.
Und dann war es Family Reunion und dann waren wir fast jedes Jahr in Urlaub, bis dann 95 mein Vater gesagt hat, oder kurz vor 95, ein paar Jahre vorher gesagt hat, was hält er davon, wenn wir auswandern?
Ja. Konnte er das beruflich machen?
Er war selbstständig, er ist jetzt retired, pensioniert und brauchte ein bisschen Zeit, um das in die Wege zu leiten. Aha. Und wir waren dann mit der Schule fertig, mein Bruder und ich. Und deswegen mit 18 war das dann so der nächste Step. Für mich im Leben hat sich sowieso was verändert zu der Zeit und dann haben wir alle gesagt, ja, let's do it.
Ja, meine Kinder sind noch ein bisschen jünger, also noch nicht 18, aber wenn ich denen sagen würde, übrigens, nächstes Jahr geht's nach Kanada, dann würden sie mir wahrscheinlich nicht sofort folgen. Vielleicht könnte ich sie überzeugen, wenn du mir jetzt noch ein bisschen vorschwärmst von Kanada.
Also für mich war es ein guter Move.
Ja.
Also ich sage immer, es war der beste Move meines Lebens. Mhm. Aber wenn du denen dann vielleicht für 15, 20 Jahre jedes Jahr mit rüberbringst und vorbereitest, das ist vielleicht was anderes.
Ja, ja. Also gab es keine Bindungen hier, die es dir schwer gemacht haben, zu gehen?
Es hört sich ein bisschen komisch an, aber ich muss sagen, ich habe mich, wir wussten 2-3 Jahre vorher, bevor wir ausgewandert sind, dass das passiert und ich habe mich drauf gefreut.
Ja.
Und ich hatte jetzt so, vielleicht weil ich mit der Musik im kleinen Dorf in Schwarzwald sowieso nicht eine Perspektive gesehen habe und das war so mein Leben und ich habe viel Zeit am Piano verbracht. Ja. Freunde in der Schule hatte ich, aber wie gesagt, man zieht dann sowieso um,
ja,
ne, nach der Schule oder geht irgendwo studieren.
Stimmt.
Und deswegen war für mich das irgendwie mehr exciting, okay, wie sonst
was. Du hast deinen Freundinnen gesagt, sorry, ich gehe nach Kanada.
Das ist ja, allen Freunden und allen Freundinnen. Und ich habe auch ehrlich gesagt, das ist komisch, nicht viel Kontakt mehr mit Leuten von der Schule von damals. Ich sehe die, wenn ich beim Konzert, wenn ich in Offenburg spiele,
ja,
auch Lehrer, alte Lehrer und so. Und dann ist immer wie so ein Klassentreffen ein bisschen, aber sonst habe ich eigentlich nicht so viel Kontakt.
Du bist jetzt ja dann auf Tour und unter anderem auch in Offenburg und in Freiburg, also wo dann so vielleicht tatsächlich Freunde, Freundinnen, Lehrer von früher mal kommen, vielleicht auch aus Neugierde und zu sagen, Mensch, wie sieht er denn jetzt aus? Der Michi, der zu Michael wurde.
Der Michi aus Ohlsbach, was macht der?
Ja, was macht der jetzt? Ist überall auf den Plakaten und im Radio und im Fernsehen.
Ja,
ist ja schon auch cool. Ist es für dich dann ein besonderes Gefühl, da ins Publikum zu gucken oder bist du da mittlerweile zu erfahren, ist wurscht?
Also ich glaube, auf der Bühne ist man sowieso so in der Zone und im Moment, das nicht so, macht keinen Unterschied eigentlich. Aber wenn man so rausschaut und ich sehe dann vielleicht Familie in der ersten oder zweiten Reihe, wie jetzt mein Onkel oder meine Tante, wir spielen auch hier in Ludwigsburg, fangen wir die Tour an und hier mit Stuttgart habe ich auch ein bisschen Verbindung, in dem mein Onkel hat... meine ganze Kindheit war in Böblingen gelebt und wir kamen immer hierher zu Besuch und der kommt dann nach Ludwigsburg zu dem Auftritt und der wird in der ersten Reihe sitzen und das ist was Schönes, das genieße ich. Dann spiele ich vielleicht für ihn und für meine Tante ein bisschen mehr, aber in general ist es, wenn du auf der Bühne bist, ist es einfach, machst dein Ding.
Weil wir jetzt eure Auswanderergeschichte ja schon angefangen haben, erzählen wir sie zumindest auf einer Ebene noch zu Ende. Deine Eltern sind nämlich wieder zurückgekommen jetzt.
Ja.
Wohnen, glaube ich, in Schutterwald.
Genau.
Früher eine große Handballhochburg.
Ja, TuS Schutterwald.
Sind
nicht mehr?
Nicht mehr so.
Okay.
Nicht mehr so, glaube ich. Okay, ich möchte nicht Unrecht tun. Ja. Okay, vielleicht sind die gerade wieder im Aufwind, aber hießen irgendwie die Roten Teufel aus der Ortenau oder so. Aber war wirklich ein großes Ding.
Ja.
Ich glaube, jetzt sind es ein bisschen kleinere Brötchen.
Ja. Aber ich weiß das noch. Damals war das TuS Schutterwald
ein Riesendeal. Ja, war ein Riesendeal.
Ja, ja.
Warum sind deine Eltern wieder zurückgekommen? Spätes Heimweh dann?
Nicht ganz. Meine Großeltern brauchten ein bisschen Pflege und taken care of. Und dann haben meine Eltern gesagt, wir ziehen jetzt erstmal wieder rüber, full time.
Ja.
Sind aber trotzdem hin und her gependelt, bis es dann einfach zu viel war mit dem Pendeln. Und ich habe mich sowieso sofort zu Hause gefühlt in Kanada. Also für mich war es no question, dass ich dort bleibe sowieso.
Ja.
Und mein Bruder lebt auch noch drüben.
Das wäre jetzt natürlich die Frage gewesen, ob du auch mal wieder am Zweifeln warst, ob nicht hier vielleicht doch irgendwie die alten Bande dich dann halten. Das hast du gerade schon gesagt.
Ja.
Für dich war es keine Frage. Du bist sofort dort angekommen. Das hat sicher was mit deinem Traum vom Profimusiker zu tun gehabt. Warst du sofort in der richtigen Szene?
Ja, die in Vancouver, die haben mich richtig warmherzig aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob ich Musik als Karriere verfolgt hätte, wäre ich in Deutschland geblieben. Oder wäre ich im Schwarzwald geblieben, wo ich aufgewachsen bin. Weil es war nicht eine Option, auch für meine Eltern. Das war nicht, da gab es immer diese Gespräche, vielleicht machst du was.
Ja, ne? Was
Plan
Anständiges.
B. Plan B. Und, aber wenn du... ich finde, in Musik oder Kunst oder auch Sport oder wenn du wirklich was durchziehen möchtest, dann sollte dein Plan B sein, stick to Plan A.
Ah, ja.
Ne, dann musst du full on das Ding auch durchziehen.
Mhm.
Und mit 18 und in Vancouver, diese Musikszene hat mich aufgenommen. Die dachten, dann wäre es denn das jetzt hier, so ein Junge, ne, und spielt das ganze Zeug hoch und runter.
Aha.
Und das hat mich dann wirklich so in die Bahn gebracht, dass ich einfach nur verfolgt habe, was als nächstes kam. Dann kam ein Plattenvertrag, dann kamen andere Sachen. Ich hatte das nie so geplant, wie es ist. Ich habe nur verfolgt, was als nächstes kam.
Aber ist wahrscheinlich auch gut, wenn man es nicht plant, oder? Ich nehme an, wenn man es plant und sehr verbissen angeht.
Ja, das funktioniert sowieso nicht. Ja, das ganze Leben funktioniert so nicht.
Genau. Interessant ist, dass du bist jetzt nicht irgendwie in Vancouver, da ist nicht dein Stern aufgegangen, weil du warst auch hier schon in deiner Heimat. Ich glaube, 1993 hast du dein erstes eigenes Konzert gegeben im Spitalkeller in Offenburg.
Genau, so Jazzkeller. Richtig gut. Researcher. Das kommt nie vor eigentlich, und, dass das vorkommt, dass es aufgebracht wird.
Ja. Und da hat man schon gesagt, ich habe so ein paar Zitate gesammelt, möchte dir nachher auch eins vorlesen, aber das ist schon ein bisschen später. Dann. Okay. Piano-Wunderkind, Boogie-Woogie-Wunder und es gab unglaubliche Schlagzeilen schon über dich. Deshalb, warum glaubst du, dass du hier in Deutschland nicht so weit gekommen wärst?
Einfach nur das Umfeld, das war nicht... Also ich hatte in meinem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, hat keiner Musik als Beruf gemacht. Mhm. Also wenn du Lehrer bist oder an der Musikschule unterrichtest oder sowas. Das war jetzt nie so mein Ding. Aber in Kanada, als ich nach Vancouver kam, das waren ja auch nicht berühmte Leute, die ich da als erstes gesehen habe, sondern in jedem Pub hat jemand gespielt. Und das waren Full-Time-Musicians. Ne? Die haben für $100 am Abend halt fünfmal die Woche in verschiedenen Pubs in Vancouver gespielt. Und als 18-Jähriger denkst du, boah, das ist doch das Leben. Ja. Romanticized man das ein bisschen anders? Und deswegen dachte ich, das mache ich ja auch so. Also es funktioniert. Man muss nicht bekannt sein oder. Ja. Ne? Und das massage dann einen so richtig in der Karriere. Aha.
Jetzt nehme ich aber an, die Faszination fürs Klavier war, glaube ich, früh da. Dein Vater hat dich musikalisch auch geprägt, so riesige Plattensammlungen und selber gespielt und so. Aber du wirst wahrscheinlich auch mit klassischen Stücken angefangen haben. Wann hast du dich von diesen alten Zwängen befreit und vielleicht auch die Klavierlehrerin gesagt, so, danke.
Tschüss.
Danke, das war's. Tschüss.
Ich hatte eine wirklich fantastische erste Klavierlehrerin, als ich 6 Jahre alt war. Für maybe 3-4 Jahre war ich bei der. Und die hat mir wirklich diese Liebe zum Piano verstärkt, die ich von meinem Vater her kannte, zu Hause. Und diese Grundlage für Technik gegeben. Und danach ist sie weggezogen. Ich glaube, nach Lübeck ist sie dann gezogen, um dort zu unterrichten. Und dann hatte ich einen anderen Lehrer, mit dem habe ich mich überhaupt nicht verstanden.
Mhm. Weil er dich auf der klassischen Schiene halten wollte? Oder?
Na, ich finde, Klavierlehrer für Kids müssten eigentlich, da geht es mehr darum, dass das Kind oder dass der Jugendliche, whatever, wie alt du bist, dass man Zeit mit dem Instrument verbringt. Mhm. Darum geht's. Mhm. Und nicht, dass man was Bestimmtes spielt. Ja. Und mein zweiter Lehrer hat mir dann, der hatte immer so einen Stapel Noten dabei, die er so an seine Schüler verkauft hat.
Verkauft?
Ich glaube, da musste dann Geld fließen. Und ich kam dann irgendwie mit Schostakowitsch und Tchaikovsky und als 12-Jähriger oder als 10, 12, 11, 11-Jähriger ist das zu schwer, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, also entweder höre ich auf mit Piano oder ich höre auf mit diesem Unterricht bei dem. Und dann haben sie mich da rausgeholt. Und seitdem habe ich mir eigentlich alles selbst beigebracht. Ja. Weil ich habe die Grundlage schon gehabt. Mhm.
Und du hast gesagt, diese Technik ist für dich ganz selbstverständlich geworden. Das hilft natürlich. Und ich schaue hier auf deine Hände, die so ein bisschen mitreden in dem Fall. Man sagt, deine großen Hände, und sie sind tatsächlich groß, die sind auch ein Vorteil. Weil du sehr weit, ich bin totaler Laie, aber du kannst weit greifen.
Spielst du Piano?
Nein, leider nicht. Okay. Nein, gar nicht.
Ja, es hilft, for sure. Weil es gibt auch viele, Keith Jarrett oder, ne, die haben kleinere Hände, aber das ist nie ein Excuse. Aha. Aber es hilft natürlich total, wenn du eine weitere Spanne hast, um Akkorde oder sowas zu greifen. Ne? Und auch wenn du Oscar Peterson oder so jemanden siehst, der isst das Piano. Also der hieß Eating It, der ist einfach, der hat Riesenpranken und es schadet nicht.
Ja. Und wenn man jetzt sagt, also die Klassiker hast du dann hinter dir gelassen, hast auch den Klavierlehrer hinter dir gelassen und hast dann, ich weiß nicht, was hat dich dann zuerst gepackt? Boogie Woogie? Ich glaube, Jazz ist nicht so dein Ding, aber du hast Elemente heute drin.
Ja.
Pop, du bist also so ein Grenzgänger, Crossover.
Ja, ja.
Was ist dir persönlich, wo geht dein Herz am weitesten auf?
Also ich liebe einfach gute Musik und ich habe als Jugendlicher gerne Beethoven gehört, aber meine Lieblingsband war AC/DC.
Okay.
Also querbeet.
Gute really. Bandbreite.
Genau. Am Piano war es für mich immer, da war ich mehr so attracted zu Leuten, die diese Energie hatten, wie jetzt Jerry Lee Lewis oder Little Richard. Also die wirklich diese Energy auf die Audience übertragen haben. Und ich weiß noch, dass ich war 15 oder so, habe ich gesehen, dass Little Richard in Rastatt, in der Stadthalle oder sowas, hat er gespielt. Und dann habe ich gesagt, ich muss da hin. Und hat meine Mutter mich mitgenommen und das Konzert hat dann, das war dann so der Total Switch zu, boah, also das ist das Ultimate. Ja. Und es war schon, der war schon ziemlich alt zu der Zeit, aber trotzdem überragend.
Und jetzt schreibst du deine Lieder selbst. Du bist Singer, Songwriter, du bist. Genau. Und da möchte ich jetzt ein Zitat, darf ich dir vorlesen?
Ja, klar, natürlich.
Das ist aus deiner Heimatzeitung, der Badischen Zeitung.
Okay.
Die dich, glaube ich, sehr schätzt. Ich weiß nicht, ob das mehrere Kollegen dort sind oder nur einer. Aber,
ich lade ihn manchmal zum Kaffee ein.
Verkaufst ihm Noten. Er stellte seine Fingerfertigkeit immer in den Dienst seiner Songs. Die kurzen Soli sind beeindruckend, aber keine Angeberei. Weil das alles so selbstverständlich klingt und vor allem eines hat: Seele. Sehr schön, sehr schönes Zitat und wahrscheinlich auch tatsächlich so die Quintessenz, also das Wichtigste.
Ja, absolut. Das ist, man muss, ich habe das von einer Gospelsängerin in New Orleans gelernt, als ich mit ihr gespielt habe, dass das Instrument und was du machst und du als Person ist eigentlich nur ein Vehicle, um was Tieferes auszudrücken. Und das muss halt, du musst es realisieren, dass du nicht irgendwie auf der Bühne sitzt, um den Leuten zu zeigen, wie toll du geübt hast oder wie toll dein Song ist, sondern das ist ja nur der Grund, warum alle in einem Raum sitzen.
Ja.
Und dann muss es aber was tiefer Liegendes haben, das dich connected mit den Leuten. Und darauf kommt es an.
Aber wie entdeckt man das? Weil am Anfang sitzt man ja wahrscheinlich auf der Bühne, um zu zeigen,
klar,
ich kann's,
natürlich.
Ne?
Das hatte ich auch.
So. Und wann kommt dann die Seele dazu? Oder ist das dann das, was man einfach so mitbekommen hat?
Also für mich war das, als ich mit Marva Wright hieß sie und wir haben auf Bourbon Street gespielt und sie hat mich dann nach diesem ersten Auftritt zur Seite genommen und hat gesagt, why are you here? Also warum bist du überhaupt hier? Ist ja toll, dass du Piano spielen kannst, aber warum bist du hier in diesem Raum? Like, sei im Moment und nimm alles wahr und nicht irgendwie, ich mache jetzt das, dass dieses Ding hier abschalten. Und es geht auch, da braucht auch ein bisschen Übung, das ist wie Meditation oder sowas, aber auf jeden Fall ist es einfacher, weil wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Krampfende funktioniert nie und das Leben ist einfach, wenn du dein Brain auch abschalten kannst. Ja. Das ist ja auch ein Muskel, über den du Kontrolle hast. Mhm. Und das ist es. Und dann bist du einfach im Moment und du lässt alles auf dich einfließen und das ist sowieso Muscle Memory, was du hast. Ne? Ja. Den Song kennst du auch. Und dann geht es eigentlich darum, was dieses Feeling, das du hast, dass du das überträgst an andere Leute.
Hast du das, als diese großartige Sängerin dir das gesagt hat, hast du es als Kritik empfunden?
Ich war definitely ein bisschen taken aback am Anfang und dachte, möchten die jetzt?
Ja.
Muss ich meine $100? Nein, Spaß. Aber es ging ein bisschen, bis es Klick gemacht hat. Ja. Wir haben dann öfters auch gespielt, aber das war eine Riesenlesson für mich.
Sie hätte es dir wahrscheinlich nicht gesagt, wenn sie dein Potenzial nicht gesehen hätte,
wahrscheinlich,
oder?
Wahrscheinlich. Aber oder sie wollte einfach, dass... Ich bin am Anfang eingesprungen für einen Bekannten, der mit ihr gespielt hat. Und dann dachte sie ja, vielleicht macht denn der jetzt hier.
Ja.
Ne, der blickt ja gar nicht, was hier überhaupt los ist. Mhm. Und Gospelmusik und so Sachen sind sowieso, da geht es ja nicht um, da geht's mehr um die Message und ums Gefühl. Und das war eine Riesenlehre für mich.
Das hat mich
verändert.
Ja, New Orleans, wie bist du da hingekommen? Also deinen Auszug nach Vancouver haben wir jetzt schon mitbekommen.
Ja.
Aber bist du von dort aus dann, um genau solche Inspirationen zu bekommen, bist du dorthin?
Ja, die Plattensammlung von meinem Vater hatte viel Louis Armstrong und viel so Sachen. Mhm. Und da hieß es dann Bourbon Street Parade und Basin Street Blues und diese ganzen Plätze in New Orleans. Und dann dachte ich, ist ja toll, das auf dem Lied zu sehen oder ein Buch zu lesen über Jelly Roll Morton oder Louis Armstrong, aber ich möchte da mal hingehen.
Mhm.
Und da wurde mir auch bewusst, man kann in der Kunst oder in der Musik viel lernen über Bücher, Lehrer, Dokumentation, Records, whatever, aber wenn du wirklich das einsinken lassen möchtest, gehen, ja, wo es passiert oder wo es passiert ist. Hilft unheimlich.
Und sagen die dann nicht, wenn du da auf der Matte stehst, keine Ahnung, wenn du da die Saloontür aufstößt, dann sagen die, oh nein, nicht schon wieder ein Piano-Player, Pianospieler mit großen Hoffnungen. Und
doch, absolut. Ja. New Orleans ist auch so eine Piano-Town. Da gab es ja die ganzen berühmten Pianospieler, wie jetzt auch Dr. John am Ende. Ja. Oder Trompete ist natürlich auch ein Riesending. Mhm. Und Schlagzeug. Das sind so die drei Instrumente, die die Geschichte in New Orleans haben. Ja. Und da gibt es wie Sand am Meer Piano-Player, die da reinlaufen und sagen, ich bin der neue Dr. John.
Ja, eben. Ja. Und wie kommt man da dann doch ans Piano, dass man sagt, gebt mir eine Chance oder wie?
Ja, oder gibt es genug Connections Kneipen? Helfen, gibt genug Kneipen, aber Connections helfen. Und ja, wenn du dann die Chance auch hast, musst du halt auch delivern. Ja. Das ist halt, ne, ich meine, das ist genauso wie in einer Musikkarriere hast du bestimmte Momente, wo deine Break funktionieren kann oder wo du eine Chance hast oder dir gegeben wird. Und da darfst du halt dann auch nicht Performance Anxiety haben und irgendwie das nicht deliveren, weil dann kommt das vielleicht nicht nochmal.
Ja.
Ist important.
Okay, und du warst auf den Punkt. Auf den Punkt da offensichtlich.
Ja, ich hab nicht so viel nachgedacht. Ich habe von früh an, ich weiß nicht, ob das schon von der Jugend kam, weil die Leute immer auf mein Pianospielen reagiert haben, aber ich habe von früh an anders geglaubt, was ich mache.
Ja.
Also ich sage auch immer, und das meine ich nicht als Ego-Trip oder irgendwas, aber ich bin, mein favorite Piano-Player bin ich. Weil es gibt natürlich viele, die sind vielleicht also besser, alles, ne, es ist eine Taste-Frage, aber ich spiele das Piano so, wie ich es hören möchte.
Ja.
Sonst würde ich es ja nicht so spielen.
Mhm. Und bist du generell ein Mensch ohne große Ängste? Oder ist das nur in deinem, quasi, wenn du und dein Klavier?
Ja, ich habe Flugangst.
Flugangst?
Flugangst.
Ist aber schlecht, oder?
Super schlecht für meinen Job. Super schlecht, ja. Jedes Mal, wenn wir in Victoria losfliegen, dann denke ich, okay, das war's. Das ist das letzte Mal.
Echt?
Ja, oft, ja. Oh, aber natürlich ist es Blödsinn, weil passiert ja nichts und ich muss ja auch auf Tour gehen.
Das ist ja Blödsinn. Ja. Aber ja, im Künstlerischen, da spürst du keine Angst.
Überhaupt nicht.
Da bist du ganz bei dir.
Weil es ist ja, what's the worst that can happen? Was kann passieren? Dass mich jemand nicht mag.
Ja.
Es ist ja auch als Person so, dass wenn du gemocht werden möchtest von anderen Leuten, das funktioniert ja auch nicht.
Nee.
Das ist ja genau dasselbe. Dann ist es meistens das Gegenteil. Ne?
Ja, wenn man sich anbiedert, dann kommt die Abstoßung.
Genau, und das ist in der Musik genau dasselbe.
Ja. Wann hast du gewusst, dass du tatsächlich mit deinem Beruf, mit deiner Musik Geld verdienen kannst, dass es also wirklich zum Beruf wird und du nicht den Plan B deiner Eltern vielleicht noch rausziehen musst.
Den Steuerberater.
Wer ist Steuerberater geworden?
Ja, das war jetzt nur so ein, da gab's eine Liste von,
okay,
von Jobs, ja. Das war jetzt nur. eigentlich von Anfang an, weil es hat so angefangen in Victoria, ich hatte noch ein Kassettentape in Ohlsbach im Keller bei meinen Eltern aufgenommen, bevor wir dann umgezogen sind mit ein paar Songs. Und da dachte ich dann, okay, wenn wir in Victoria ankommen, auf Vancouver Island, dann werde ich da rumgehen und das austeilen. Und vielleicht kann ich dann Auftritte bekommen. Und das habe ich gemacht und niemand wollte, dass ich spiele, außer eine Lady, die hieß Bobby Blue, die hat mich angerufen und hat gesagt, ich kann dir keinen Auftritt besorgen, aber ich habe eine Jam, die ich organisiere. Das heißt, die Leute spielen einen Song, Jam miteinander. Da darfst du einen Song spielen. Dann dachte ich, super, dann gehe ich dahin, spiele den Song. Und es war ein Pub und der Owner von diesem Pub kam zu mir danach und hat gesagt, ich engagiere dich jeden Mittwoch.
Cool.
Das ist ein Gig, wenn du möchtest. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin einfach gefolgt, was als nächstes kam. Mhm. Hatte auch Glück natürlich, dass die mich angerufen hat, dass der da war, dass ich dann eine Audience aufgebaut habe. Das hat sich dann rumgesprochen. Die Leute haben dann gesagt, mittwochs musst du da hingehen. Und das, dann wusste ich, dass das funktionieren wird.
Und ging die Märchengeschichte dann so weiter? Saß da dann der Plattenlabel-Boss im Publikum Mittwochabend zufällig auf einen Drink und hat dann gesagt, oh,
fast,
den wollen wir.
Basically, da war eine, zu der Zeit gab es HMV, ne, der Plattenladen, UK-Plattenladen, glaube ich, der war in Kanada sehr groß. Und da kamen die Leute dann in den Plattenladen rein. Und haben gesagt, hey, wir haben den am Mittwoch im Pub gesehen, hat er eine Platte oder eine CD, whatever. Aha, ja. Und die da gearbeitet hat, die war zufällig auch Sekretärin beim Label. Und
Aber das ist jetzt auch, weil wir gesagt haben, die glücklichen Zufälle.
Wir können auch über die schlechten Zeiten reden. Just kidding.
Können wir auch
machen. Es ist Musikbusiness, geht so.
Ja.
Na, ist ja klar. Aber, aber die hat dann gesagt, was ist denn das für ein Typ? Die Leute kommen hier rein und fragen nach dem. Mhm. Und dadurch dann der Plattenvertrag. Mhm.
Jetzt hast du gerade die dunklen Zeiten angesprochen und die Talsohlen. Gab es so Momente, wo du dachtest, okay, die Miete ist so und so viel Mittwochabends gibt es so.
Ja, nee, sowas, in so einer Lage war ich tatsächlich noch nie. Die Musik hat mich schon immer supportet und ich habe schon immer ein Publikum gehabt und es hat sich immer erweitert. Aber es ist ja wie in jedem Business wahrscheinlich. Ja. Und das Musikbusiness ist auch so ein Business, wo man keinen bestimmten Abschluss braucht, um reinzutauchen.
Ja.
Und das heißt, es gibt gut und schlecht und da macht man natürlich auch schlechte Erfahrungen. Mhm. Einfach vom Menschlichen her auf der Business-Seite.
Ach so.
Aber das ist in jedem Business so. Und dann brauchen wir gar nicht drüber reden, weil das ist so wenig compared zu den guten Sachen. Mhm. Aber ich habe noch nie Überlebensängste gehabt oder sowas.
Es ging immer so. Ja, genau. Wir müssen ja auch sagen, für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht komplett durchstudiert haben, du hast jetzt 15 Alben rausgebracht und bist in China auf Tour. Ja. Du bist natürlich in Amerika auf Tour und jetzt hier in Europa ja auch schon lange. Und also hier in Deutschland vor allem, ich glaube Schweiz, Österreich ist auch...
Machen wir auch. Aber das in Deutschland ist wirklich, da waren es immer so Abstecher in Offenburg, wenn ich mal besucht habe oder so, oder wenn mich irgendein Festival angerufen hat. Aber dass wir das wirklich so als neues Territory annehmen, ist wirklich erst über die letzten 2-3 Jahre.
Seltsam eigentlich.
Ja.
Warum erst so spät? Weil du hast die Kontakte hier in die Heimat und wolltest du nicht, durftest du nicht? Oder?
Also ich hatte nie so das Bedürfnis, auch persönlich viel Zeit zurück hier verbringen, außer mit Familie, weil ich mich so fokussiert habe und zu Hause gefühlt habe in Kanada und viel dort getourt habe, wie du gesagt hast, oder in Asien. Und meine Partnerin Josephine, die ich in Vancouver kennengelernt habe, ist auch aus Deutschland.
Eine Hessin aus Ronshausen. Eine Hessin,
das stimmt, aus Ronshausen.
Ja,
ja, in Rotenburg-Würmel geboren und in Ronshausen aufgewachsen.
So, und jetzt lass uns aber nochmal über Zufälle sprechen. Du triffst sie in
Vancouver.
In Vancouver.
Genau. Sie hat fürs deutsche Konsulat in Vancouver gearbeitet. Die haben eine Show von mir promoted. Und da habe ich sie kennengelernt und hat auch ein bisschen über Überzeugungskraft gekostet, aber ich habe sie dann...
Deinerseits.
Dass sie bleibt. Oder
ach so, ich dachte von Anfang an,
es ist ein ganz tolles Team, sind wir geworden. Also es ist wirklich, mein Leben auch hat sich sehr verändert und geöffnet und es ist fantastisch. Und sie hat gesagt, weil sie sowieso Promotion und so gemacht hat und auch fürs Konsulat viel so gearbeitet hat und hat gesagt, das funktioniert hier drüben. Mhm. Warum spielst du nicht in Deutschland? Ja. Bist auch aus Deutschland? Und dann hat sie das angepackt und jetzt sitzen wir hier.
Ja.
Deswegen sitzen wir hier.
Das ist toll. Und ich weiß, dass du ein wahnsinnig fleißiger Mensch bist, dass du sehr, sehr viel arbeitest.
Ich liebe es zu arbeiten.
Sehr akribisch arbeitest. Aber es ist keine Beleidigung, wenn ich zu dir sage, du bist schon auch ein Glückskind, oder? Weil wir gerade so, und dann saß die da und dann kam da Josephine und so. Es hat sich schon sehr schön gefügt.
Ja, wenn man das so zusammenfasst, hört sich das ganz gut an.
Hört sich gut
an. Das stimmt, ja.
Fühlt sich auch gut
an. Ja, absolut. Ja, aber das... wie gesagt, da gab es dann immer, manches Mal muss man halt den Weg so gehen und dann ist man wieder drauf. Aber wenn ich so zurückschaue, ist es schon, ich kann mich nicht beschweren.
Ja.
Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen anderen Job gehabt.
Mhm.
Und das nehme ich auch nicht for granted, wie man sagt, oder für selbstverständlich.
Ja.
Ich weiß, was ich habe und ich weiß, wie arg ich das liebe. Es wird jetzt morgen nicht vorbei sein, aber man weiß ja nie, dass es, ne, vielleicht fällt es alles zusammen und keiner möchte mich mehr hören. Also ich weiß es wertzuschätzen.
Mhm. Und du hast in Kanada auch eine eigene Kochshow, wird bei euch zu Hause in der Küche, glaube ich, gedreht. Du lädst Musikerkollegen und Kolleginnen ein, ihr kocht und dann macht ihr Musik.
Ja.
Und nur um das ein bisschen einschätzen zu können, kannst du bei dir um die Ecke irgendwie noch unbehelligt einkaufen oder fallen die dann auf die Knie und sagen, Michael ist da? Also wie prominent bist du in...
Nein, die Leute erkennen mich schon, vor allem von der Kochshow, weil es auf dem TV läuft auch. Ne? Und aber Kanadier sind ja sowieso sehr freundlich. Die sagen dann einfach, I love your show.
Okay.
So geht es dann. Oder die Dame an der Kasse, die sagt dann, what are you cooking today? Schaut alles an, was auf dem Band liegt. Und dann sage ich, ja, die und die oder der und der kommt heute zur Show, wir machen das.
Und wenn du dann Ketchup-Chips auf dem Band liegen hast, was glaube ich in Kanada tatsächlich geht. So
ja, das stimmt. Die liegen aber tatsächlich bei mir nie auf dem Band.
Nein.
Nee, das ist nicht, weil eigentlich war dieses Konzept für die Show, weil von vielen Touren, vor allem in der USA, ich esse vor dem Auftritt nichts, weil ich werde dann ein bisschen müde. Ja. Esse immer nach dem Auftritt in der USA, wenn man in kleineren Städten tourt, da kriegst du nichts zu essen, außer Fast Food oder sowas. Und deswegen ist die Show entstanden, weil ich alles vom Scratch mache, das heißt alles, also nichts Verpacktes kaufe, sondern wir machen alles selbst zu Hause. Und das wollte ich dann auch den Leuten zeigen, dass das einfach ist.
Das heißt Nudeln? Du machst Nudeln auch?
Ja, halt. Klar. Nudeln, Brot, so, also Soßen oder Gewürz, alles selbst. Ne?
Cool.
Weil es, was du in dich reinmachst, ist, du fühlst dich
Du bist, auch. Was du isst.
Das ist genau. Ja, und es ist wirklich so. Und wenn man tourt, ist es sehr wichtig, weil du bist ruckzuck träge von wenig Schlaf und viel Energieverbrauch und so. Und das ist Essen wichtig.
Aber wie machst du es jetzt, wenn du dann in Deutschland auf Tour bist?
Ganz viel Ziegenkäsesalat.
Am Ziegenkäse.
Sag alles Spaß. Weil überall, wo du hingehst, wenn du in so General Restaurants gehst, ist so, wenn du bestimmte Sachen vermeiden möchtest, ist halt der Ziegenkäse-Salat
bleibt übrig.
Und das heißt, ich habe vorhin schon zu Josephine gesagt, was meinst du, wie viel Ziegenkäse-Salat wir auf der Tour jetzt essen? Aber das ist jetzt, ja, es ist auch gerne andere Sachen.
Ich glaube, hier in der Heimat, kriegst du so kulinarische Heimatgefühle, dass du manche sagen, dann was spricht dich da an?
Also wir haben Schnitzel auf der Show schon gemacht mit jemandem, der auch ein Bluesmusiker aus Kanada, der auch in Deutschland viel getourt ist. Es sind Kindheitssachen, es ist ja alles Kindheitserinnerungen. Und wir haben tatsächlich an Silvester Currywurst gemacht.
Currywurst?
Ja, weil es so ein Ding ist, dass ich von der Kindheit kenne, vom Imbiss neben der Schule oder so. Und aber auch vom Scratch, also die Soße, die Wurst haben wir jetzt nicht vom Scratch gemacht.
Machst du alles selbst. Ja. Und wenn du sagst, dass das Essen ist dir wichtig, ich zum Beispiel weiß von der kanadischen Küche natürlich wieder so gut wie nichts. Also Tomatenchips und Ahornsirup.
Genau. Ahornsirup. Poutine ist ein richtig kanadisches Gericht. Das kommt aus Quebec. Und das ist
Pommes.
Das ist Pommes mit Käse über geschmolzenem Käse und Gravy.
Okay.
Aber auch, also das ist eine Heart Attack in a Bowl.
Was wollte ich gerade sagen? Sag's nicht deinem Kardiologen.
Nee. Das stimmt, ja. Und es ist irgendwie so ein National, wie das zustande kam, weiß ich auch nicht. Aber so ein Nationalgericht in Kanada ist natürlich auch nicht jeder. Aber Kanada ist so wie auch von der Kultur her ein zusammengewürfeltes Land. Ne? Ja. Es gibt viele Kulturen, da kannst du super Japanisch, Indisch, Mexikanisch und alles essen. Da gibt es jetzt nicht so ein kanadisches Cuisine.
Und wenn du jetzt dir musikalische Gäste einlädst, sind die am Herd zu gebrauchen? Also ist dir da auch schon mal einer begegnet, der ähnlich enthusiastisch kocht wie du? Oder waren die erleichtert, als sie dann wieder an der Gitarre, am Schlagzeug oder am Piano saßen?
Es gibt beides, for sure. Es gibt Leute, die kommen rein und sagen, ich mache jetzt mein Rezept und hier und hier und hier. Und das ist auch, macht Spaß, ist auch gutes TV. Aber ich habe rausgefunden, dass das beste TV ist, wenn jemand reinkommt und sagt, I don't cook. Weil das ist super interessant zu sehen, dann, was die in der Küche, ne, wie die Zwiebel falsch rumschneiden oder keine Ahnung, so Sachen. Ne? Und aber die Leute kennen die Person von der Bühne und sind vielleicht Fans und dann auf einmal sehen die, was sie in der Küche machen und gar nicht irgendwie kochen. Und das finde ich entertaining.
Ja, und bei welchem Künstler hast du die Zwiebel falsch rumgeschnitten, weil du so beeindruckt warst, dass da jetzt XY neben dir steht?
Gab es das schon? Bei keinem.
Ha? Wer müsste kommen, dass du sagst, jetzt zittert das Messer in der Hand?
Also ich bin generell nicht so also auch wenn man jetzt Leute kennenlernt oder wenn ich meine Heroes kennengelernt habe, als ich jung war, gab es schon einige, die mit denen ich aufgewachsen bin auf Platte, die ich dann kennengelernt habe. Aber ich habe da keinen, so das kommt bei mir nie so raus. Ja. Irgendwie habe ich das nicht. Dieses oh mein Gott, das ist. Aber ich habe schon ein paar Wunschgäste. Wie gesagt, AC/DC war meine Lieblingsband und bei mir ganz oben steht Brian Johnson, dass der
mal kommt. Ne?
Das ist so mein.
Das ist cool.
Main.
Weißt du, ob er kocht?
Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er sehr aktiv ist, auch mit seiner, glaube ich, eine Carshow oder sowas. Er ist, sehr, er ist gerne vor der Kamera.
Ja. Ja, das ist ja auch schon mal nicht schlecht.
Ja, genau. Und AC/DC hat die letzten 5, 6 Platten alle in Vancouver aufgenommen. Vielleicht ergibt sich's mal.
Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist mit Josephine und du hast einen entzückenden Hund dabei. Der fliegt dann mit?
Winnie, er kommt aus Heilbronn.
Winnie ist aus Heilbronn?
Ja, vom Seebachtal. Also heißt Winnie vom Seebachtal. Wir haben ihn. wir sind total Baden-Württemberg hier. Also, das ist. Nach der Tour letztes Jahr haben wir ihn abgeholt und er fliegt mit. Er ist gerade klein genug, dass er überall mit kann.
Ja, und dann, wie hat er sich dann da gefühlt? Ich nehme mal an, ihr wohnt ländlich. Alles, in Kanada ist alles groß und weit.
Ja,
und ich nehme mal an, da...
Im Wald wohnen wir, am Pazifik.
Und Winnie vom Seebachtal hat da erstmal sich völlig verloren? Oder?
Er war schon ein bisschen anders. Ja, ich meine, er war super klein am Anfang. Ja. Ne? Da muss man schon aufpassen. Wir haben Weißkopfadler im Garten und Raccoons und manchmal, letztes Jahr, als wir hier auf Tour waren, hat ein Nachbar ge-E-Mailt und hat gesagt, hey, da ist gerade ein Bär durch den Garten gelaufen.
Oh.
So ein Baumbär.
Okay.
Da muss man schon aufpassen ein bisschen. Ne? Deswegen hat er vielleicht manchmal ein Jäckchen an.
Aha. Signaljäckchen.
Genau, so was Rotes oder Blaues.
Ja. Dass der Adler ihn noch sieht. Nein.
Stimmt. Wups, ist er weg.
Genau. Danke für den farbigen Lunch. Hinweis. Genau. Genau. So, bei Michael isst man gut.
Ja, das stimmt.
Sagen
from scratch.
Sagen auch die Adler. Genau. Ihr wohnt in der Nähe des Meeres, glaube ich?
Direkt am Pazifik, ja.
Was ist das für ein Leben dort, dass ihr da führt? Seid ihr viel in der Natur dann draußen? Wie fängt das hat mich erstaunt. Du bist ein Musiker, der gerne früh aufsteht.
Ja.
Ich glaube, bist du der Erste hier.
Kann sein. Ja, wir gehen früh ins Bett und ich stehe gerne früh auf. Ja.
Und
ich weiß, da gibt es so ein Stereotype mit.
Ja, total.
Aber ja, bei mir fällt es irgendwie nicht in die Reihe.
Und dann, wenn ich so wohnen würde wie du,
ja.
Ich stelle es mir jetzt natürlich immer so vor, dann würde ich rausgehen morgens in die Natur.
Machen wir auch. Wir haben auch ein Stück Wald auf dem Grundstück. Das heißt, wir haben so einen Trail, der da durchläuft. Und im Sommer gehst du halt raus, da gibt es viele wilde Brombeeren und so.
Ja.
Dann pflückst du so die Beeren und gehst rein, isst dann Joghurt mit Brombeeren oder Granola oder sowas. Es ist schon schön, aber es ist auch wie überall, es kommt darauf an, was du draus machst.
Ja.
Ne? Es gibt also, ich habe auch in Deutschland, gibt es viele Ecken, wo ich sage, boah, da könnte ich auch leben. Das ist super schön. Es kommt wirklich drauf an, was du draus machst.
Und wenn du rüber guckst über die Grenze, ich glaube, die USA sind nicht weit, oder?
Nee, wir sind direkt an der Grenze.
Auf gleicher Höhe.
So. Ich glaube, wir sind sogar ein bisschen below, also auf der Insel, ne? Also vom Mainland, ja.
Und wenn du so hörst, was Donald Trump so über deine Wahlheimat Kanada so sagt, oder auch, dass vielleicht viele...
Scheint sie zu mögen.
Na, scheint sie sich ein bisschen zu sehr vielleicht.
Ja.
Oder dass jetzt vielleicht auch US-Amerikaner zu euch rüberkommen und nach Kanada auswandern.
Ja.
Ist ja auch was, was es so in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich eher nicht gab.
Das stimmt.
Kriegst du da was mit?
Ja, also mein Agent in der USA hat tatsächlich bei der ersten Trump-Regierung das wirklich mal in Betracht gezogen, hat gesagt, hey, wir denken drüber nach, von Kalifornien da hochzukommen, einfach nur, um noch so einen zweiten Ding zu haben, einen zweiten Sitz zu haben. Vielleicht kannst du mal einchecken, wie man das machen kann.
Mhm.
Und ist aber dann doch geblieben und das Gespräch kam jetzt wieder, aber wir haben halt auch gespürt, als das mit den Tariffs anfing, ne? Ganz am Anfang, weil die kanadische Regierung hat es nicht gewusst, die wussten ja nicht, was los ist, bis am Abend vorher.
Ja.
Wir haben das dann auf den News auch gesehen und dann haben die diese Gegentariffs gemacht und auf einmal, die Kanadier sind da nicht so bekannt dafür, aber auf einmal hängen überall kanadische Flaggen.
Ja.
Jeder hat die im Garten hängen und am Go Canada und Stay Strong, True North und so Sachen. Und also es bringt auch was Positives in den Leuten raus.
Also haben diese Zollgeschichte hat euch dann enger zusammengebracht.
Genau, aber das ist ja, Robin Williams hat eine great line, dass Kanada ist wie so eine Wohnung über einer richtig guten Party. Und, weil das ist so, ja, okay, wir sind alles so ruhig und wir sind nett. Aber jetzt ist Kanada strong. Aber ja. Ich meine, wer weiß, was passiert. Das ist jetzt, wie lange ist Trump in Rio? 2-3 Monate? Kommt noch ein bisschen vor uns.
Ja, aber kommt einem schon wieder vor wie ein Jahr.
Das kommt
einem länger jeden vor. Tag kommt
irgendwas kommt.
Ja. Kommt was Neues.
Ist ja auch eine Strategie.
Ja glaube ich auch.
Ja.
Michael, es hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Crazy.
Wir sind ja einmal durch dein Leben spaziert.
Ja, die guten Sachen haben wir alle angeteilt.
Ich glaube auch.
Ja,
und Winnie vom Seebachtal wartet auf dich.
Ja, das hat draußen.
Josephine auch.
Das stimmt, absolut.
Und jetzt geht ihr noch einen schönen Ziegenkäsesalat essen.
Irgendwo in Stuttgart werden wir den finden, oder?
Bestimmt.
Wenn du einen guten weißt, sag Bescheid.
Ich habe schon lange keinen mehr gegessen, tatsächlich. Aber ich bin wahrscheinlich auch nicht so anspruchsvoll wie du.
Ja, es ist, die sind manchmal auch sehr zusammengewürfelt.
Ja.
So. Ja. Ich habe meinen letzten gestern Abend in Dresden gegessen.
Okay, dann ja, vielleicht findest du ja was anderes.
Aber ich hätte mal Lust auf was gut Schwäbisches, glaube ich.
Da könnte ich bist du Vegetarier? Nein.
Nein.
Nein, bin ich nicht. Dann wäre die Maultasche zum Beispiel.
Absolut. Ja? Genau.
Ich kann sie immer noch empfehlen. Die ist immer noch gut.
Ich liebe Teigtaschen in allen Formen.
Ja. Ja, dann gebe ich dir gleich noch einen Tipp.
Okay, sounds good.
Ja, Michael, dir alles Gute für die Tour.
Dankeschön.
Es hat riesen Spaß gemacht, dass du hier warst.
Danke fürs tolle Gespräch und für dieses ganze Research.
War mir eine Freude.
Sehr schön.
Alles Gute.
Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.